Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Film, Serien und Games. Heute freue ich mich ganz besonders, denn ich begrüße diesmal nicht im virtuellen Studio, sondern ich begrüße bei mir zu Hause, wir sind alle an einem Ort, Jack Pop, Wissenschaftsscheiße. Und ich sag noch ohne Schnitt. Wissenschaftsjournalist, wollte ich sagen.
Wir lassen das alles drin.
Wir lassen das halt alles drin.
Wissenschaftsshit.
Wissenschaftsscheiße.
Zu meiner Rechten sitzt Jack Pop, Wissenschaftsjournalist und Science Presenter.
Hallo. Oh Mann, schön hier.
Und mir gegenüber sitzt Dr. Henry Holland-Moritz. Er ist Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.
Jawohl, hallo.
Und Henry und ich, wir sind heute extra tatsächlich in einer 4-stündigen Zugfahrt hierher gefahren. Und wir sind, wann sind wir, 5.30 Uhr oder 5, ich bin sogar schon kurz nach 5 aufgestanden.
Ja, ich bin auch kurz nach 5 aufgestanden, weil ich bin ja immer so mega verknittert frühs. Ich brauche eine ganze Weile, bis ich in Gang komme. Aber unser Startzeitpunkt, als wir bei dir die Haustür verlassen haben, war, glaube ich, 6.30 Uhr.
Ja, das war super zeitig.
Unendlich früh.
Das ist wirklich früh.
Ja, es ist super früh. Ja,
aber wir haben es geschafft.
Schön, dass ihr das auf euch genommen habt.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich sehr. Wir haben ja relativ lange nicht mehr aufgenommen. Es ist einiges passiert, neben dieser 4-stündigen Zugfahrt. Was hat euch beschäftigt seit dem letzten Mal? Hier werden gerade Mimiken und Gesten ausgetauscht. Das ist eine ganz, ganz neue Experience. Henry, los.
Das was ihr so sieht. Naja, seit dem letzten Mal haben meine Studis Prüfung geschrieben. Lief so halbwegs gut. Ne? Ich habe angefangen, Comics zu zeichnen. Über meine Begebenheiten in den Vorlesungen. Also, liebe Studis, was in der Vorlesung passiert, wird zu einem Comic.
Was war das neulich? Da hat einer irgendwie, es ging um Elektrostatik, oder?
Ja, genau. Da ging es darum, dass ich ihn für so ein Experiment abklopfe mit so einem Tuch. Und da lade ich die Leute auf, halt um zu zeigen, wie groß die Spannung ist bei so einer elektrostatischen Aufladung, sollen die dann an so eine Glimmlampe fassen, die halt eine Zündspannung von 5000 Volt hat. Und meistens hat man mehr und bei ihm hat es halt nur so ein ganz kleines bisschen geglimmt so. Und dann haben wir getauscht, ich habe mich hingesetzt und der Typ hat mich halt massiv abgeklopft. Und dann fasse ich da dagegen, kriege den massiven Schlag und die Lampe war super hell.
Okay, witzig.
Ja. Und es gab noch einen witzigen Dialog. Aber das guckt ihr euch am besten bei Instagram in meinem kleinen Comic an. Jo, und ansonsten Ausflug nach Brugstedt.
Ja, Anne und ich, wir haben ja letzte Woche schon wieder Kontakt aufgenommen, denn wir haben unsere zweite Co-op des Jahres gestartet, und zwar mit Behind Science, dem Science-Podcast von Marie und Luisa. Und da haben wir noch ein bisschen über Harry Potter gesprochen und das war sehr cool. Es ging um Bananenbesen und LED-Zauberstäbe. Und die Koop-Folge, die kommt dann Anfang April raus. Da freue ich mich schon drauf. Das war ein ganz tolles Gespräch, oder?
Es war mega witzig. Vor allem, wir hatten ja schon mal über Harry Potter gesprochen. Aber irgendwie war es trotzdem noch mal neu. Harry Potter ist einfach ein Evergreen. Geht immer.
Ja, und wir waren irgendwie alle sehr, sehr drin dann irgendwie. Es war ganz schön. Also, Henry, falls du mal irgendwie wer einen Verkehrsunfall hast oder Flugzeugabsturz oder so, dann holen wir einfach Marie ins Team.
Okay.
Anne, was war bei dir los? Wir sind ja jetzt hier und wir sehen ja schon, dass hier Dinge passiert sind, nicht alle zu deiner Zufriedenheit.
Nee, leider kann ich diesmal nicht so euphorisch berichten wie letztes Mal. Das Coole ist, wir sitzen jetzt hier gerade in meinem neuen Arbeitszimmer und hier läuft eigentlich alles ziemlich gut. Wir sind umgeben von coolen Schalldämpfern. Ich habe hier so einen Schalldämpfer an der Wand aufgebaut, der dem James Webb Weltraum Teleskop nachempfunden ist. Also das ist schön. Nicht so schön ist der Raum gegenüber. Das Gästezimmer to be, in dem Jack und Henry eigentlich übernachten sollten, da gab es leider letzte Woche so einen kleinen Wasserschaden. Rohrbruch.
Deswegen sind wir in die Garage umgezogen.
Ja.
Du hast gesagt, wir kommen auf den Vampirboden, hat Henry schon antizipiert.
Ja, weil Anne meinte dann, wir kommen auf den Dachboden. Und dann habe ich gesagt, da hängen wir kopfüber von der Decke. Seitdem ist es der Vampirdachboden.
Also wir werden vielleicht in der nächsten Folge dann berichten, wie die Nacht war.
Stimmt, stimmt. Wir können gar nicht so richtig faken, dass irgendwie Wochen dazwischen liegen, weil wir werden die nächste Folge, die ihr morgen erst später hört, morgen aufnehmen. Nehmen wir morgen auf.
Ja, der Wasserschaden, also um das mal kurz abzuschließen, ist halb so wild. Das Zimmer war ja noch nicht richtig eingerichtet, also es ist nichts Größeres kaputt gegangen, ist halt mega ärgerlich, aber das Rohr ist auch schon wieder repariert. Trotzdem hätte nicht sein müssen. Naja. Dafür sind wir jetzt alle hier und das ist mega. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich noch einen ganz großen Dank aussprechen. Und zwar an Jörg, Ute und Tobias, die uns Geld gespendet haben über unsere Crowdfunding-Plattform Ko-fi. Also danke euch. Und falls ihr jetzt denkt, boah, den drei Leuten möchte ich auch gerne mal eine Tasse Kaffee spendieren oder vielleicht was zur Reisekasse dazu geben, damit wir uns öfter besuchen können, dann guckt gerne mal bei Ko-fi vorbei. Die Infos dazu haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt.
Danke.
So, wir gehen quasi in die vierte Runde und gefühlt haben wir nach unserer Side by Science vs. Fiction auch schon mehrmals darüber gesprochen, aber es geht heute um Captain America.
Ja, und Henry und ich, wir haben den noch ganz frisch im Kopf, denn wir waren gestern Abend in Leipzig im Kino. Henry hat quasi erst mich besucht und dann sind wir zusammen hierher gefahren und ja, haben ihn auf der großen Leinwand gesehen.
Ja, und das hat sich nicht gelohnt.
Wir hatten es schon fast befürchtet, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt. Oder wie fandst du?
Ja, nee, wir waren uns ja einig, dass das ein Gezo-Film ist und dafür, dass quasi die Marvel-Geschichte jetzt irgendwie so ein bisschen weitergehen sollte, ne, und das Universum jetzt irgendwie nochmal eröffnet werden sollte, fand ich es auch ganz schön langweilig. Und irgendwie kommst du auch nicht mehr so richtig ran, ne? Also wie soll die ganze Story jetzt weitergehen? Jetzt haben sie natürlich so angekündigt, dass die Avengers eventuell wieder zusammenkommen und das sind ja schon Avengers-Projekte angekündigt für die nächsten Jahre, aber irgendwie fehlt halt der Drive, ne? Also seit Endgame sind wir irgendwie an dem Punkt, wo man sich fragt, was
soll jetzt noch kommen?
Ja, was passiert da jetzt?
Was soll das überhaupt?
Also ich habe den Film ja letzte Woche schon gesehen und ich war auch nicht wirklich begeistert. Das war ein okayer Actionfilm, aber der hätte halt auch ohne die Marvel-Charaktere stattfinden können. Also es war halt irgendwie so ein bisschen beliebig alles, was ich mega schade finde. Ich bin eigentlich großer Captain America-Fan und find's schade, dass das jetzt so gekommen ist.
Und der war zäh, oder? Der hat so 40 Minuten gebraucht, bis der losging. Und dann saßen wir am Ende beim Abspann, saßen wir im Sessel und haben gedacht, ich habe noch nie in so einem Marvel-Film haben die Leute so viel geredet. Die haben nur geredet, die ganze Zeit.
Janks Kommentar war, jetzt Abspann bitte. Und es gab noch einen 10-minütigen Dialog, der aber nichts beigetragen hat.
Ja,
auch Post-Credit-Scene hätte sie dir sparen können und so. Naja, also.
Ja, wir wollen jetzt trotzdem nicht so viel spoilern, falls ihr den noch sehen wollt. Aber kleine Empfehlung von uns, vielleicht lohnt es sich nicht, ins Kino zu gehen. Man könnte auch einfach warten, bis der bei Disney Plus kommt, was ja wahrscheinlich zeitnah passieren wird. Aber für die, die noch gar nichts von Captain America gehört haben, gibt's jetzt trotzdem noch mal eine kleine Zusammenfassung.
Captain America ist einer der ältesten und beliebtesten Marvel-Comic-Charaktere. Die Erstausgabe von 1940 erschien nicht zufällig während des Zweiten Weltkriegs. Nein, Captain America wurde damals ganz bewusst als Symbolfigur des amerikanischen Kampfes gegen die Nazis entworfen. Sein Markenzeichen ist ein unzerstörbarer Schild aus dem fiktiven Material Vibranium, das eintreffende Energie komplett absorbiert und seinen Träger somit vor Angriffen schützt. Den ruhmreichen Titel Captain America trägt zuerst der schmächtige Armeeanwärter Steve Rogers, der nach einer Behandlung mit einem geheimen Serum der US-Regierung zum Supersoldaten mit übermenschlichen Kräften wird. Nach vielen Einsatzjahren hat Steve Rogers den Staffelstab aber mittlerweile weitergegeben. Sowohl in den Comics als auch in den Marvel-Kinofilmen ist Sam Wilson, alias The Falcon, der neue Captain America geworden. Sam Wilson ist selbst kein Supersoldat, zumindest hat er das geheime Kräfteserum immer abgelehnt. Stattdessen verlässt sich der neue Captain auf sein Jetpack und zwei immense, ausklappbare Flügel, die genau wie sein Schild aus Vibranium bestehen. Im aktuellen vierten Teil der Captain America-Filme kämpft Sam Wilson im finalen Akt gegen den amerikanischen Präsidenten, der aufgrund dunkler Machenschaften von verborgenen Gegnern in einen roten Hulk verwandelt wurde. Sam Wilson erkennt dabei, dass sich übermenschliche Kraft nicht nur aus Muskelstärke und Hightech-Waffen ergibt, sondern auch aus Willensstärke, Gerechtigkeitssinn und Empathie.
Okay, der Film war allgemein vielleicht nicht so fun, aber wir haben ja immer noch unsere kleine Fun-Fact-Rubrik.
Ich habe diesmal gar nicht so richtig viel gefunden. Ehrlich gesagt habe ich auch gar nicht so richtig viel geguckt. Aber es gab eine Menge Reshoots. Also die hatten quasi schon den Film im Kasten und haben dann nochmal ganz, ganz, ganz viel nachgeshootet. Und dieser Bösewicht, der von dem Breaking Bad Charakter gespielt wird, ich habe jetzt seinen Namen vergessen.
Giancarlo Esposito.
Genau, genau. Der ist komplett neu dazugekommen. Der war erst gar nicht eingeplant und den haben sie jetzt quasi im Nachgang noch hinzugefügt, wo du quasi auch schon merkst, da haben die wahrscheinlich den Film geguckt und haben gemerkt, oh, kacke, das ist ein bisschen langweilig.
Ja, aber ich hatte das auch gelesen, dass der halt richtig schlecht in Test-Screenings abgeschnitten hat und dass sie deswegen viel nachgedreht haben.
Ja, und das ist irgendwie immer kein gutes Zeichen für so einen Film. So. Was ich cool fand wiederum war, dass er irgendwie so auch als Sequel zum Hulk-Film verstanden werden kann. Und das war ja irgendwie der zweite Marvel-Film von 2008. Ja. Das ist ja ewig her. Und das fand ich wiederum cool, dass da ganz viele Charaktere auch nahtlos irgendwie wieder mit dabei waren. Das fand ich eigentlich ganz geil.
Ich musste mich aber noch mal kurz so erinnern. Also wer das alles war und so weiter. Mhm.
Ja. Ich wusste das gar nicht mehr. Das habt ihr mir nach dem Film erstmal erklärt. Nee, vorher muss ich mir noch erklären lassen, wer die Leute eigentlich sind und wer der neue Captain America ist und warum der neu ist.
Wirklich, ich weiß gar nicht, warum du mitgekommen bist. Du hast echt gar keinen Plan gehabt.
Du hast wohl nicht Falcon and Winter Soldier geguckt, die
nein,
Serie.
Nein, ja. Nein, natürlich nicht. Ich bin irgendwann vor Endgame habe ich noch geguckt, aber ich bin schon vorher total ausgestiegen, weil mir das alles viel zu kompliziert war.
Aber dafür muss man mal sagen, jetzt was Positives, ne, damit wir das jetzt nicht so mies enden lassen. Wir haben natürlich schöne Sachen gefunden, die man wissenschaftlich untersuchen
kann. So ist es. Ja, also bitte weiterhören jetzt.
Genau, also für einen Podcast muss ich sagen, war es ein guter Film.
Das
sagen.
Stimmt, das stimmt, ja. Und schon mal vorweg, du, mein lieber Jack, dir fallen unfassbare Details.
Oh, da werden wir nachher noch drauf kommen. Wirklich, zwei Frames habe ich irgendwie entdeckt.
Leg mich am Arsch.
Ja, die wir gleich noch besprechen werden, sehr gut. Aber bevor wir das machen, können wir ja noch mal einen Hinweis geben, denn bei Instagram packen wir euch ja seit neuestem Fotos zu unseren Folgen mit rein, damit wir das Ganze noch ein bisschen bebildern können. Alles, was wir uns hier gegenseitig zeigen, sollt auch ihr zu Gesicht bekommen. Und wir haben gedacht, damit wir das nicht jedes Mal ansagen müssen, gibt es jetzt immer dieses Geräusch hier, wenn ein Bild für euch auftaucht. Das heißt, immer dann könnt ihr spoilerfrei weiter swipen bei unseren Bildposts und euch anschauen, was wir uns hier anschauen.
Yes.
Und dann würde ich sagen, starten wir in den wissenschaftlichen Teil.
Captain America hat ja eigentlich keine richtige Superkraft, ne? Steve Rogers, der ist durch so ein Serum noch stark geworden, ne? Aber der Sam Wilson im neuen Film, der hat ja nicht mal das. Der hat nur sein Schild. Ne? Das heißt, das Einzige, was Captain America...
Und die Flügel.
Und die Flügel, okay, das stimmt. Aber ansonsten ist da ja nicht viel zu holen. Mhm. So, aber dieses Schild ist wissenschaftlich, wie du ja schon gerade gesagt hast, ziemlich interessant, weil da kann man sehr, sehr viel über Physik lernen. Und damit steigen wir direkt wieder in den Vorlesungsteil ein.
Lehrkraft Henry am Start.
Lehrkraft Henry.
Müssen wir noch mal rubbeln, damit das losgeht.
Ja, nämlich, wenn Captain America das Schild wirft, dann schmeißt er das nicht einfach weg, sondern der wirft das wie so ein Frisbee. Das heißt, er versetzt das in Rotation und Dinge, die rotieren, die fliegen stabiler und fliegen auch weiter. Und fallen euch dazu Beispiele ein?
Diskus.
Jawohl, Diskus.
Bumerang oder so?
Ja.
Und halt Frisbee.
Und Frisbee. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja. Sehr gut, ihr habt den Test bestanden. Genau, also im Sport nutzt man das ziemlich viel. Also wenn man jetzt beim Weitwurf irgendwie eine Kugel oder einen Speer wirft, die drehen sich nicht, die fliegen nicht so weit. Aber sobald Dinge in Drehung sind, kommen die viel, viel weiter. Und auch beim Football zum Beispiel, da drehen die den Ball
der
auch
wird
so an.
So angedreht.
Genau, da wird auch so angedreht und dann fliegt der viel, viel weiter. Und das liegt daran, dass rotierende Sachen einen Drehimpuls besitzen. Und Drehimpuls, das beschreibt sowas wie den Drehschwung oder den rotierenden Bewegungszustand, den irgendwie ein Körper hat. Und der hat zwei Besonderheiten. Erstens, der Drehimpuls ist ein Vektor. Das heißt, er hat einen Betrag. Das heißt, wie schnell dreht sich das? Und er hat eine Richtung. Das heißt, in welche Richtung zeigt die Drehachse und welche Richtung dreht sich eben der Körper? Und das zweite ist, der Drehimpuls ist eine Erhaltungsgröße, so wie die Energie. Kennen wahrscheinlich alle den Energieerhaltungssatz. Und das bedeutet, ohne dass, wenn von außen irgendwie eine Kraft versucht, diesen Drehimpuls zu ändern, da bleibt er im Betrag und in der Richtung eben gleich. Das könnt ihr zum Beispiel ausprobieren, wenn ihr mal das Vorderrad aus eurem Fahrrad rausbaut. Mhm. Wenn ihr dieses Vorderrad einfach auf die Straße stellt und nichts damit macht und loslasst, kippt es einfach um.
Ja.
Aber wenn ihr es so anrollt und es so auf der Straße sich dreht, dann rollt es so vor sich hin, ohne umzukippen.
Ja.
Das liegt eben am Drehimpuls. So, und jetzt wirken von außen aber Kräfte auf das Schild.
Ja.
Wenn sich jetzt das Schild in der Luft so dreht, und die könnten es umkippen, vor allen Dingen eben Luftreibung beispielsweise oder die Kräfte, die auf das Schild wirken, wenn es irgendeinen Gegner trifft am Kopf. So. Aber die Reibungskräfte oder diese Stoßkräfte von den Gegnern, die schaffen es jetzt nicht, den Drehimpuls umzukippen oder umzustoßen, dass das Schild jetzt in der Luft irgendwie instabil wird. Stattdessen wird die Drehachse leicht um die Kurve gekippt. Und das sorgt eben für eine Art Taumeln der Drehachse. Und das nennt man Präzession.
Das ist nicht das gleiche wie präzise.
Nein,
das müssen wir sagen mit Präzession.
Präzession, ja, mit Präzession, E,
nicht Präzision.
Nicht mit I.
Was ist Präzession?
Und Präzession, das ist ein Effekt, der beschreibt, wenn von außen Kräfte auf einen rotierenden Körper wirken, drückt sozusagen diese Kraft den Körper oder die Drehachse sozusagen auf so eine Taumelbahn, könnte man sagen.
Mhm. Hauen es aber nicht aus der Luft sozusagen.
Hauen es aber nicht aus der Luft. Mhm. Ich mache in der Vorlesung ein super cooles Experiment. Das ist eins meiner Lieblingsexperimente. Es sind Studis auch dabei.
Sitzt man da auf dem Stuhl und hat das Rad in der Hand?
Nein. Viel cooler. Und zwar lege ich die Studis auf den Fußboden und mach so eine Radfelge so knapp über das Gesicht von den Leuten. Mhm. Und diese Radfelge hängt an zwei Fäden. Und jetzt drehe ich diese Radfelge an und dann schneide ich einen der Fäden durch. So. Und was man erwarten würde, wäre, dass die Radfelge runterkippt.
Und das Gesicht zermatscht.
Von den Studis. Aber genau das passiert
aber
eben.
Aber hat dir deine Versicherung verboten. Deswegen hast du einen physikalischen Kniff angewendet.
Genau, deswegen habe ich gesagt, okay, pass mal auf, Radfelge, wir machen jetzt was Cooleres. So, jetzt kippt die eben nicht nach unten, sondern die rotiert jetzt über dem Gesicht einfach so hin und her. Und das ist diese Präzession. Die sorgt jetzt eben dafür, dass das Schild in der Luft nur so ein bisschen kippt und nicht direkt nach unten fällt. Und je schneller das Schild rotiert, desto stärker widersetzt sich das dem Kippen. Mhm. Das heißt, je schneller der Körper rotiert, desto stabiler ist er eben in der Luft. Und wenn sich das Schild eben nicht drehen würde, dann könnte es eben nicht so stabil durch die Luft fliegen. Es würde kippen und würde spätestens, wenn es einen Gegner trifft, wahrscheinlich irgendwie aus der Bahn geworfen werden. Und dasselbe wie bei der Luftreibung und dem Schild passiert übrigens auch mit der Erde durch die Gravitation der Sonne. Die Erde präzidiert nämlich auch. Das heißt, die Erdachse rotiert um sich selbst. Aber willst du was sagen, Anne?
Nein.
Anne guckt mich gerade ganz erwartungsvoll an. Und Taumeln der Erde um sich selbst dauert 26.000 Jahre ungefähr. Sieht man an den Sternen, dass sich die Sterne mit der Zeit so ein bisschen ihre Position verändern. Es liegt an der Präzisionsbewegung der Erde.
Okay, wow.
Bei sowas finde ich immer so cool, dass man das einfach rausgefunden hat.
Ja, das sind minimale Bewegungen, aber die hat man gemessen und hat es eben rausgefunden, dass das so ist.
Und die Sonne zieht quasi an der Erde oder was ist der?
Genau. Also die Erde, die ist so ein bisschen schräg zu ihrer Rotationsebene. Ja,
23,5
Grad. Genau, sozusagen die Erdachse ist um diese 23,5 Grad geneigt. Und dadurch, dass die Erde so gekippt ist, sind sozusagen die Schwerpunkte der beiden Erdstücke, sozusagen dem sonnenzugewandten und sonnenabgewandten Stück, unterschiedlich weit weg. Dadurch wirkt die Gravitation unterschiedlich stark und versucht die Erde eigentlich wieder umzukippen. Dass die Erde wieder gerade steht. Aber dieses Kippen passiert eben nicht, sondern die Erdachse fängt an zu taumeln.
Das finde ich total, das ist cool. Das wusste ich nicht.
Ja.
Wow, wir taumeln. Okay.
Übelst cool. Naja, man sieht aber schon im Trailer von dem Film, dass Captain America gegen den Roten Hulk kämpft. Mhm. Und dieser Rote Hulk schlägt volle Bude gegen dieses Schild und es passiert mit Captain America einfach nichts. Mhm. So. Und das liegt laut Marvel am Material des Schildes. Das ist Vibranium oder Vibranium.
Vibranium.
Vibranium, mhm. Genau. Und das ist wie Adamantium, so ein mega abgefahrenes Material. Also Adamantium, darüber haben wir schon in unserer Deadpool-Folge geredet. Mhm. Und jedenfalls ist eine besondere Eigenschaft von diesem Vibranium, dass es kinetische Energie von Einschlägen absorbiert und speichert. Ja, das ist natürlich gut, wenn man gegen den Hulk kämpft. Aber wenn der Hulk Captain America boxt, da gibt es ja nicht nur die Energie, wir haben jetzt schon über den Drehimpuls gesprochen, sondern, oh, jetzt Achtung, noch eine physikalische Größe, der Impuls. Mhm. So, wenn jetzt also der Hulk mit voller Wucht, und die Wucht ist sozusagen der Impuls, gegen Captain America schlägt, dann ist auch dieser Impuls eigentlich erhalten. Das heißt, wenn Hulks Faust stoppt, müsste eigentlich Captain America in die andere Richtung fliegen. So, und selbst wenn also dieses Schild die ganze Energie absorbiert, muss ja trotzdem der Impuls noch da bleiben.
Ja.
Das heißt, erstens unrealistisch.
Aber warte mal, das musst du kurz erklären.
Ja.
Was müssten wir eigentlich sehen, dass er wegfliegt?
Dass er wegfliegt, genau. Also das kriegt man nicht weg. Auch wenn das Schild die Energie absorbiert, muss trotzdem der Impuls irgendwie da bleiben. Also, blöd. Naja. So, aber trotzdem könnte das Material auch nicht einfach jetzt kinetische Energie absorbieren und speichern, Weil speichern geht irgendwie schon. Also man kann ja zum Beispiel Strahlung absorbieren und die wird dann gespeichert in den Energieniveaus von den Atomen, von diesem Schild. Mhm. Aber kinetische Energie, da ist es ein bisschen was anderes, weil da würde, wenn der Hulk jetzt den Captain schlägt, das Schild einfach warm werden. Was ja eigentlich jetzt noch zusätzlich passiert, das sieht man auch bei den Flügeln, da geht die Energie irgendwie rein und er kann es dann irgendwie wieder nutzen.
Ja, ne? Genau.
Der holt es dann irgendwie wieder raus. Und das geht leider nicht. Wir können erstmal abschätzen, wie viel Energie da irgendwie in Hulks Schlag überhaupt steckt. Also wie, was würde mit dem Schild passieren? Wenn wir jetzt annehmen, dass die Faust mit 30 Meter pro Sekunde unterwegs ist und der Hulk seine ganze Masse in den Schlag drückt, also sind ungefähr 500 Kilogramm, dann kommen wir auf eine Energie von 225 Kilojoule. So, das ist jetzt irgendwie so eine blöde Zahl. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie viel das ist? Energien ist immer schwer.
Es ist super schwer.
Ja, es ist eine ganz komische Energie. Ich habe das mal auf einen Opel Corsa umgerechnet.
Was? Okay. Was ist das denn? Mit einer Herleitung.
Der ungefähr eine Tonne wiegt, ne?
Okay.
Und das ist die Energie, die in einem Opel Corsa steckt, der mit 75 km/h fährt.
Ja, ein Auto, was fährt, das ist schon einiges.
Genau, also das ist schon viel. Also das heißt, wenn der Hulk schlägt, ist es so, als ob so ein Opel Corsa mit 75 km/h gegen Captain America dagegen fährt.
Na gut, okay. Gut.
So, okay. Für die Abschätzung von dieser Temperaturänderung brauchen wir jetzt noch die Masse von dem Schild, das sind 6 Kilogramm, und die spezifische Wärmekapazität. So, das ist also
Viel Spaß.
Na, im was Tafelwerk ist denn die spezifische Wärmekapazität von Vibranium?
Genau, so, das habe ich jetzt mal abgeschätzt. Wir hatten ja schon in unserer Wolverine-Folge darüber diskutiert, was das für Materialien sein könnten. Und da waren Titanlegierungen im Spiel. Und die haben Wärmekapazitäten von mehreren hundert Joule pro Kilogramm mal Kelvin. Habe ich angenommen, 1500 Joule pro Kilogramm mal Kelvin.
Großzügig quasi.
Großzügig. Ja. So, wenn jetzt also Hulks Corsa-Hand da jetzt auf das Schild trifft, sorgt das für eine Temperaturerhöhung von 25 Kelvin, also 25 Grad Celsius pro Schlag.
Mhm.
Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man sieht, wie Hulk da auf den Typen einschlägt, ist das schon echt viel.
So. Das erinnert mich an diese Studien. Es gibt doch so auch eine Untersuchung, wo die gesagt haben, wie oft musst du quasi ein Hühnchen schlagen, bis es durch ist? Oder wie oft musst du deine Tasse Kaffee anschreien, dass du die auf Trinktemperatur bekommst?
Ja, oft.
Oh Gott, ich hoffe, die haben nicht die Hühnchen geschlagen.
Nee, also es ging darum, also wir, Henry und ich, wir mögen ja auch keine toten Hühnchen essen und so, ne? Aber es waren keine lebendigen. Es war natürlich, nein. Ich wollte damit sagen, dass wir generell im Sinne der Tiere hier immer gern argumentieren. Aber in dem Falle war es natürlich kein lebendes Huhn, was geschlagen werden sollte, bis es gar ist, sondern es war natürlich ein, was weiß ich, ein Tiefkühlhuhn oder
ja,
so.
Ja,
und dann
ja.
Könntest du quasi berechnen, wie oft du da draufklatschen musst, dass du es kochst sozusagen oder
genau,
backst
oder so. Der
Hulk muss nur ein paar Mal draufschlagen.
Genau. Ja.
Der Opel Corsa muss ein paar Mal gegen das Huhn fahren. Das habt ihr gelernt heute, liebe Kinder. Wenn ihr mit einem Opel Corsa 500 Mal gegen einen Huhn fahrt, dann könnt ihr es essen. Bitte nicht.
Also, aber es ist dasselbe Prinzip wie mit dem Huhn. Wir wollten ja jetzt drüber reden, dass man die Energie.
Worum ging's eigentlich?
Bei Hühnern. Oh Gott, Corsas, Hühner, Impuls, Drehimpuls.
Das
Schild
wird heiß, wolltest du sagen.
Ah ja, es wird heiß.
Das
genau, und
sagen.
Jetzt, warum kann das jetzt nicht wieder nutzen?
Ja.
Darauf wollten wir ja eigentlich
hinaus. Genau.
So, und das liegt. Und jetzt, also jetzt kommt der nächste Begriff, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik.
Okay. Boah, so, hey, so schön, wir haben einen Monat Pause gemacht und Henry hat sich jede Formel, die er irgendwo gelesen hat, einmal aufgeschrieben und packt alles jetzt aus. Danke, schönen Dank.
Ja, ist geil. So, pass auf, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Der sagt jetzt nämlich, dass Wärme immer nur von einem Ort höherer zu niedriger Temperatur fließt und dass die Entropie ohne äußeres Zutun immer größer wird. Entropie beschreibt sozusagen die Unordnung in einem System. Also wie viel Kuddelmuddel ist jetzt in dem Schild drin?
Mhm.
Das heißt, sie wird größer.
Ja.
So, und ja?
Nee,
gibt es Fragen?
Nein. Ich habe nur gerade gedacht, natürlich wird die Unordnung größer, wenn der Opel Corsa mit 75 km/h gegen fährt.
Ja. Wenn jetzt Captain America wieder diese Energie, die da reingekommen ist, nutzen will, um das Schild jetzt wieder in eine Richtung zu werfen, diese kinetische Energie ist sozusagen Energie oder doch, man könnte sagen, da hätten die Teilchen sozusagen alle dieselbe Richtung. Mhm. Aber bei Unordnung haben die Teilchen alle unterschiedliche Richtungen. Und man müsste jetzt erst wieder einen ziemlichen Aufwand betreiben, um diese Energie wieder in diese eine Richtung zu lenken.
Mhm.
So, und das geht nicht. Das kriegt man eben nur hin mit Maschinen. Zum Beispiel dem Verbrennungsmotor des Opel Corsa.
Okay, gut.
Das heißt, das geht leider nicht.
Aber könnte die nicht irgendwie umgewandelt werden in dem Schild? Dass man sagt, die eingehende Energie wird quasi in Strom umgewandelt und der wird quasi gespeichert.
Man könnte so eine Art thermoelektrischen Effekt machen. So.
Aber das ist ja eine Maschine dann am Ende.
Aber das ist ja auch wieder irgendwie so eine Art Maschine. Also,
aber irgendeine Art von Maschine muss das Schild ja sein. Es ist ja keine Magic. Also irgendein Prinzip muss ja dahinter stehen.
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, was wir technisch nutzen, so ein Verbrennungsmotor zum Beispiel, das ist halt ein halbwegs komplexer thermodynamischer Prozess, wo du sozusagen verschiedene Umwandlungen von Sachen machen musst. Und das kann das Schild nicht einfach. Wenn wir davon ausgehen, das ist einfach ein Atomgitter.
Ach so, du meinst, wenn wir jetzt sagen, da ist jetzt quasi kein Schaltkreis drin oder kein Umwandlungssystem, sondern es ist wirklich nur eine atomare Anordnung von Elementen sozusagen.
Genau, dann könnte man vielleicht über die Temperatur so eine Spannung erzeugen, aber selbst das ist ja noch nichts, wo jetzt dieses ganze Zeug wieder in eine Richtung gelenkt werden kann.
Ja, okay, verstehe.
Genau. Also, halten wir fest.
Oh Gott, jetzt schon? Ich dachte, es kommt jetzt noch
ein Lied. Nee, wow, okay. Ich habe jetzt, also ich glaube, ich habe jetzt hier für alle zum Nachlesen zu Hause ein paar Begriffe gedroppt, die alle prüfungsrelevant sind.
Sehr gut, der Podcast, der mehr Arbeit beim Zuhören macht. Als beim selber lesen.
Wir sollten so ein Arbeitsheft rausbringen.
Ja, das stimmt.
Leute dann immer so abarbeiten können.
Ja, genau,
sie
genau.
Hören.
Also, aerodynamisch halbwegs cool, energietechnisch unrealistisch. Captain America's Schild. Okay. Vielen Dank für eure
Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank. Wenig gelernt, viel gelacht.
Ich habe mich übrigens, ich habe die ganze Zeit gefragt, ob es in dem Fall nicht der Schild heißt.
Der Schild. Ja.
Und nicht das Schild, weil das Schild ist so, dass das so eine Anzeige.
Stimmt, der Schild, ja.
Also halten wir mal fest, wir haben später in der Aufnahme haben wir es dann noch gecheckt. Für alle, die meckern wollten. Abgabe eurer Hausaufgaben bis in 14 Tagen.
Der neue Captain America hat ja nicht nur sein Schild, sondern weil er vorher auch zufällig noch der Falcon war, hat er diese coole Konstruktion mit Flügeln und dem Jetpack. Und ich habe gedacht, warum haben wir nicht alle ein Jetpack? Das ist, glaube ich, so eine Frage, die man sich stellt, denn die Idee vom Jetpack ist schon wie viele Jahrzehnte alt? Seit den 50ern oder so ist das eine Idee. Und das gehört irgendwie so zu den Sachen, wo, glaube ich, Leute so jedes Jahrzehnt denken, boah, das wird die Zukunft. Mm. Jeder hat so ein Jetpack. Und das passiert aber einfach die ganze Zeit nicht. Und naja, jetzt ist halt die Frage, warum ist das so?
Das frage ich mich aber auch.
Ja, oder?
Es wäre so cool, oder? Wenn du aus der Haustür gehst und dann und dann heben alle ab so. Das würde auch so cool aussehen. Es wäre nicht nur sinnvoll und effizient, es wäre auch cool.
Ja, und man müsste nicht die ganze Zeit Straßen bauen und so Baustellen auf der Straße. Das wäre einfach nur praktisch.
Ja.
Gut, vielleicht finden wir jetzt zusammen raus, warum es nicht der Fall ist.
Ja.
Erstmal kleine Begrifflichkeit erklären. Also wir nennen das Jetpack oder ich kenne das als Jetpack. Auf Deutsch kann man auch Raketenrucksack sagen.
Das ist so geil. Raketenrucksack. Das sind die Leute, die auch, weißt du, nicht Internet sagen, sondern Weltnetz.
Ja, Weltnetz.
Das Weltnetz.
Das sind so Reichsbürgerbegriffe. Raketenrucksack. Mit meinem Raketenrucksack.
Der Wikipedia-Artikel dazu heißt übrigens auch Raketenrucksack. Ich hatte mich da vorher gar nicht dran erinnert, dass es dieses Wort auch noch gibt. Aber kleiner Funfact dazu, Jet und Rakete ist auch ein bisschen was anderes. Also für die Nerds hier, eine Rakete, wenn man den Raketenantrieb anguckt, die bringt ihren eigenen Oxidator mit, also den eigenen Sauerstoff. Und ein Jet nutzt Sauerstoff aus der Luft. Also so viel kurz dazu. Was die aber beide gemeinsam haben, ist, sie nutzen beide das Rückstoßprinzip. Also das heißt, in dem Jetpack wird, egal ob es jetzt ein Jet oder eine Rakete quasi ist, wird Zeug nach unten ausgestoßen und dann kommt Newtons drittes Gesetz, Aktio gleich Reaktio. Das heißt, die Person mit dem Jetpack bewegt sich mit der gleichen Kraft nach oben, wie das Zeug nach unten ausgestoßen wird.
Sind wir übrigens auch wieder bei der Impulserhaltung.
Guter Einwand.
Impulserhaltung. Ja.
Genau, das Zeug, habe ich gerade so salopp gesagt, das kann theoretisch alles Mögliche sein. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich habe hier in meinem Raketenrucksack, in meinem Rucksack habe ich hier so ein paar Tennisbälle oder keine Ahnung und werfe die nach und nach unten. Und auch das würde eine Kraft nach oben irgendwie generieren. Aber natürlich funktioniert nicht jedes Zeug gleich gut. Also wenn ich jetzt das mit den Tennisbällen, ich habe jetzt gerade hier keine in meinem Arbeitszimmer, das wäre natürlich ein cooler Versuch. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich aber trotzdem nicht abheben. Also das, Punkt. Ich würde nicht abheben. Denn was wir machen müssen, ist, wenn wir senkrecht nach oben starten wollen, dann muss unsere Schubkraft, die erzeugt wird durch das Zeug, in dem Fall die Tennisbälle, muss größer sein als unsere Gewichtkraft, weil wir ja die Gravitation überwinden wollen. So.
Und dann muss ich immer an diese Leute denken, die das im Sommer auf dem See machen. Also
ja, mit diesem Wasser.
Mit diesem Wasserschlauch, ne? Also die haben das ja nicht im Rucksack, sondern die sind ja verbunden mit irgendeiner Saugvorrichtung oder mit irgendeinem Tank. Und dann pusten die das unten raus und dann, das sieht auch immer ziemlich cool aus.
Das ist zum Beispiel mega schlau, weil dann vermeidest du so dieses Problem, dass du deinen eigenen Treibstoff mit hochschießen musst. Mhm. Also, dass du quasi extra schwer wirst durch deinen Treibstoff. Das Problem haben ja Raketen, aber halt auch dieser Jetpack. Wenn du sagst, okay, ich muss meinen Treibstoff halt mitnehmen, dann muss ich ja erstmal auch einen Teil von der Masse des Treibstoffs wieder mitbeschleunigen und so weiter. Ja. Genau, also das ist das ist mega praktisch. Und
ich habe das nur so ein Video gesehen, wie das einer macht. Und dann der ist auf dem See und bewegt sich dann. Die gehen ja richtig hoch, ne? Das sind irgendwie 3-4 Meter oder manchmal sogar mehr, die sich da abstoßen. Und dann hast du da so eine Plattform gehabt und da war so ein DJ. Und dann macht er so übelst geile Kunststücke.
Einmal kommt, er so hoch, oder?
Der kommt so hoch, ja. Und dann macht so übelst coole Kunststücke und er übertreibt's aber und dann knallt er volle Latte in die Anlage rein und reißt alles um. Oh, aber das ist so geil, wie der da richtig volle Latte reinballert mit seinem Wasser.
Und ich meine, der offensichtliche Nachteil ist natürlich, ich kann mich nur in der Nähe von diesem Gewässer bewegen. Also es ist halt ich gehe aus der Haustür und, starte irgendwie mit meinem kleinen Rucksack. Und
dann machst du auch alle Leute auf dem Gehweg nass. Das wäre nicht so gut.
In Venedig kann man das vielleicht nutzen.
Ja, ey, das stimmt, Venedig, ja.
Wenn man da so durch die kleinen Kanäle huscht, genau.
Aber gut, Captain America hat er auch auf die Wasserlösung verzichtet.
Hat er gemacht.
Aus gutem Grund.
Oh Mann, so. Grundsätzlich ist es mit Jetpacks tatsächlich so, dass es das schon seit Jahrzehnten gibt. Also ich meinte ja gerade, die Idee ist relativ alt und es gibt Jetpacks. Man könnte es vielleicht auch eher Prototyp von Jetpack nennen, weil es ja jetzt nicht so wirklich sich durchgesetzt hat als Technik, die, also weder militärisch, also es wird ja auch vom Militär nicht wirklich genutzt und erst recht nicht für den privaten Gebrauch. Wo das aber allerdings manchmal benutzt wird, ist für so Shows oder in so Stunts von Filmen. Also das sind tatsächlich manchmal dann noch echte Jetpacks. Und das grundsätzliche Problem davon ist, dass die einfach ultra kurze Laufzeiten haben.
Ja.
Genau.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. In welchen Stunts? In welchen Filmen?
Es wäre noch gekommen, aber zum Beispiel in James Bond, Feuerball. Da wurde das benutzt von 1965.
Ja. Echt,
das die
schon?
Haben, ja.
Wow.
In den 60er Jahren wurde nämlich der Rocket Belt, heißt das, entwickelt. Und das Teil hatte so 3 Behälter: einmal Stickstoff, zweimal Wasserstoffperoxid. Und das ist dann auf so einen Katalysator gekommen und am Ende kam Wasserdampf, heißer Wasserdampf und Sauerstoff dabei raus und der Wasserdampf wurde dann Wasser, haben wir es quasi wieder. Mhm. Der Wasserdampf wurde dann quasi benutzt, um diesen Rückstoß zu erzeugen.
Ah, ey, aber das klingt übelst gefährlich.
Und dieser und diese Erfindung, die ist in, wir packen ein YouTube-Video in die Shownotes, also das ist in James Bond zu sehen, als richtiger Stunt.
Ach so, aber die haben das jetzt als Jetpack genutzt im Film.
Okay. Genau.
Ich dachte, ich habe das jetzt so verstanden, dass es in Filmen genutzt wird, um Stunts nachzustellen.
Und dass man nicht merkt, dass das
Jetpack
Nee, das glaube ich jetzt eher nicht.
Ah, okay.
Weil es ist ja auch eine große Geschichte. Also Rucksack trifft schon gut. Also man hat dann ja schon wie so einen Rucksack auf dem Rücken.
Okay.
Genau. Aber wenn du da Sauerstoff erzeugst und dann noch heißen Wasserdampf, der unter dir rauskommt, da möchte ich irgendwie, ich habe das auch mit.
Also die
meinem
Nachteile,
sein
Nachteile
soll.
Liegen auf der Hand bzw. auf der Haut, denn wir sprechen hier von 740 Grad Celsius, die das Ding erzeugt. Genau, das heißt, du brauchst so einen Schutzanzug, wenn du das benutzen willst.
Don Connery hat keine Beine mehr.
Ja.
Oh Mann. Ey, aber krass, dass das so zeitig war, weil ich kenne jetzt nur so Videos von so Shows, da war mal einer in Dubai, der hatte so ein Jetpack und der ist dann auch irgendwie so 8 Minuten geflogen, also auch nicht besonders lange, aber tatsächlich hat er so auch diese Ironman-Moves gemacht, ne, oder Falcon-Moves, was du jetzt vielleicht sagen würdest, also der hat schon so richtige Manöver geflogen und das war auch ein relativ kleines Wingpack, was der hatte, aber das war vor ein paar Jahren erst und deswegen, das finde ich schon krass, wenn du sagst, in den 60ern, das ist schon heftig.
Ja, und dann gab es halt immer mal wieder, so ein paar Prototypen davon, die aber nicht deutlich besser geworden sind. Also dieses Teil, dieser Rocket Belt, der dann auch in James Bond benutzt wurde, der konnte ungefähr 30 Sekunden fliegen und dann war der Treibstoff leer. Das heißt, du hast nicht nur den Nachteil, dass du die Schutzkleidung brauchst, sondern eigentlich musst du auch hoch und dann direkt überlegen, wie du wieder runterkommst. denn wenn dein Antrieb unterwegs versagt, naja, dann fällst du halt einfach. Mhm. Und du kannst ja nicht, und das ist jetzt beim Falken, werden wir sehen, ist ja ein bisschen anders, weil der hat ja auch noch die Flügel, aber wenn du jetzt nur den Jetpack hast, dann kannst du ja auch nicht zum Beispiel noch so segeln wie so ein Flugzeug oder so im Notfall. Mhm. Und für Fallschirm fliegst du nicht hoch genug. Also mhm. um dann mit dem Fallschirm wieder runterzukommen, da reicht die Höhe zumindest bei diesem 30-Sekunden-Ding jetzt hier nicht aus. Der Falken hat ja aber tatsächlich auch die Flügel, also zumindest das mit, mit dem Segeln würde da so einigermaßen funktionieren. Und du hast es gerade schon ein bisschen gespoilert, es gibt diese Dinger aus Dubai. Nee, gar kein Stress. Das ist so ein Modell, was da, finde ich, so ein bisschen näher noch rankommt. Denn das, also das hat zwar nicht so vogelmäßige Flügel, wie der Falcon jetzt hat oder jetzt Captain America, sondern so starre Flügel, die so ausklappbar sind. Ja. Genau. Die haben 3 Meter Spannweite. Ich weiß gar nicht, wie viel Spannweite hat denn, haben denn die. Die Falkenflügel. Bestimmt 6 oder so. Ja, also mindestens doppelt so viel. Die sind ja wirklich sehr hoch. Und auch da ist es ja so, diese ganze Konstruktion, die er da auf dem Rücken hat, hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich glaube, in den ersten Filmen hat er ja sogar seine Arme da noch so drin, irgendwie in den Flügeln. Und jetzt in dem Captain America-Film sind die Flügel ja irgendwie separiert von den Armen, also nur so auf dem Rücken.
Und vor allen Dingen auch, das finde ich auch immer krass, wie schnell die sich einklappen und ausklappen. Also das würde ja schon mechanisch irgendwie
gar nicht. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage, wie das klappt. Also wie er das irgendwie steuert. Aber ja, genau. Und das, was es da jetzt in Dubai gibt, das sind so starre Flügel. Die kann man nicht, also die sind ausklappbar, aber nicht so beweglich wie die Falkenflügel. 3 Meter Spannweite, hatte ich schon gesagt. Und die haben 4 so kleine Strahltriebwerke. Jetwing nennt sich das ganze Ding.
Mhm. Also und die Dinger sind, also diese Strahlentriebwerke, die gucken aus den Flügeln raus. Also das ist jetzt nicht ein Strahl.
Ja, unten drunter. Also es ist quasi nicht an den Armen und Beinen oder so wie bei Iron Man, sondern das ist schon an diesem Flügelding dran. Also es ist schon wie ein Jetpack. Yves Rossi heißt der, es ist ein Pilot, der das entwickelt hat und der auch schon ein paar Rekorde damit aufgestellt hat und damit rumgeflogen ist. Die haben es aber tatsächlich so gemacht, dass sie am Anfang, das wurde auch zu Anfang, der 2000er Jahre hat er das entwickelt und am Anfang haben die es immer so gemacht, dass sie aus einem Flugzeug oder einem Hubschrauber gestartet sind und dann konnten die so ungefähr 10 Minuten horizontal fliegen, also schon so wie der Falcon auch fliegt, also so horizontal, jetzt nicht immer nur senkrecht und sind dann mit dem Fallschirm wieder gelandet. Und 2020 hat es sogar auch mal geklappt, dass die senkrecht starten und auch so hovern über dem Boden, was ja im Prinzip noch viel schwieriger ist, als horizontal zu fliegen. Mhm. Also man denkt vielleicht jetzt so, ja, wenn man hovert denn und sich nicht bewegt, dann ist das irgendwie einfacher und braucht weniger Treibstoff, aber das stimmt nicht, weil ja dann die ganze Kraft über diesen Rückstoßantrieb kommen muss und gar kein Auftrieb über die Flügel da ist. Genau. Und das ging dann so für 3 Minuten. Also da sieht man dann nochmal den Unterschied im Treibstoffverbrauch. Mhm. Genau, das war 2020 und leider, also nicht Yves Rossi, der Entwickler, aber leider ist der Pilot, der das mit diesem Havan 2020 gemacht hat, dann später in 2020 gestorben beim Training. Also
siehst du, das ist halt echt gefährlich, ne? Ja. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, technisch sind wir da irgendwie schon so dran.
Ja. Der hatte auch beim Hovern so einen Unfall, ist quasi so geflippt, dass er dann also mit dem Bauch nach oben war und dann konnte er seinen Fallschirm nicht aufmachen und ist dann einfach runtergefallen. Oh, also krass. Richtig, richtig krass.
Oh Gott.
Und dann hat sich Yves Rossi, der Entwickler von diesem Jetwing, auch da so zurückgezogen von diesem von dieser Geschichte in Dubai, aber hat trotzdem jetzt nicht gesagt, ja okay, jetzt war's das mit den Jetpacks, sondern tatsächlich entwickelt der jetzt weiter schon den nächsten Prototypen für so ein Jetpack mit Flügeln und der soll dann auch so funktionieren, dass man vom Boden startet und auf dem Boden wieder landet. Also ja, krasse Sache. Dazu können wir euch auch auf jeden Fall in den Shownotes noch ein paar Videos verlinken. Das sieht ziemlich cool aus, wie die das da machen. Jetman Dubai heißt diese ganze Geschichte. Ist so ein Extremsportverein.
Das ist Captain Dubai.
Ja, könnte man so sagen.
Mit der Dubai-Schokolade.
So. Ja, könnte man sagen. Aber wenn wir uns das Ganze mal angucken, kann sein, Falcon Jetpack funktioniert, zumindest für ein paar Minuten. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, wie lange der unterwegs ist da immer so. Weil der fliegt ja jetzt auch nicht weite Strecken damit. Das ist ja auch eher so für den Nahkampf. Länger als 10 Minuten wäre schon gut, aber ja.
Diese Szene mit dem auf dem offenen Ozean da und mit dem Flugzeugträger, also da war er schon lange und also die Manöver, das war auch wirklich eine Szene. Man hinterfragt ja diese Antriebe häufig nicht. Auch bei Iron Man oder so. Du fragst dich nicht, hat der jetzt genug Strom oder Treibstoff da drin?
Ja,
aber beim Falcon ist es mir gestern so aufgefallen im Kino, weil du aus diesem Pack kam halt so Strahlen raus. Und habe ich mich jetzt nicht gefragt, was ist das genau? Aber ich habe mich wirklich beim Gucken gefragt, wie lange hält das? Also was ist da drinne, dass der so einen immensen Antrieb haben kann? Das ist ja auch immer visuell so gemacht, der hebt ab und dann siehst du erstmal, wie er die Schallmauer durchbricht, ne? Mit diesem typischen Schallmauerkegel und so. Was natürlich nur ein optischer Effekt ist, aber wo du dir dann sagen musst, ja, na gut, dann ist er halt auf über 340 Meter pro Sekunde. Und was sind das, 1200 km/h oder so, ne? Ja,
aber so schnell sind die, also ganz kurz, diese Jetwings sind natürlich nicht so schnell.
Nee, natürlich also, nicht. Ja. Aber dann, das hat mich dann auf die Frage gebracht, dass ich mir gedacht habe, ja, offensichtlich ist er sehr schnell auf einer krassen Geschwindigkeit. Und dann macht er die krassen Manöver. Welcher Treibstoff soll das so lange in diesem Mini-Rucksack da hinten?
Das ist natürlich ist komplett unrealistisch. Das Ding ist zum Beispiel auch, oder das grundsätzliche Problem von diesen Jet-Turbinen ist, dass die grundsätzlich effizienter sind, wenn sie größer sind. Aber die können ja nicht so groß sein, wenn du die auf dem Rücken tragen sollst. Also ja, es gibt einige Probleme. Die Flugdauer ist da das Unrealistischste an dieser ganzen Sache. Genau.
Ja.
Ja, also wir können sagen, dass grundsätzlich funktionieren Jetpacks auch mit diesen, vor allem mit diesen Flügeln dran, funktionieren besser als ohne Flügel. Aber natürlich nicht in dem Maße, was wir da in den Filmen sehen. Sowohl beim Falcon als auch bei jetzt Captain America mit den abgegradeten Flügeln.
Ich würde trotzdem gerne mit einem Jetpack zur Arbeit fliegen.
Ja, ja, cool. Auf jeden Fall. Cool, auf jeden Fall. Wir alle wollen das. Ja.
Aus dem Weg, der Holland Moritz kommt. Ich möchte mit einer Frage starten an euch. Und zwar möchte ich euch fragen, welche Hulk-Farben gibt es bei Marvel?
Grün.
Richtig.
Rot.
Ja, das weißt du seit gestern.
Der braune Hulk.
Den gab es nur bei der Landtagswahl in Sachsen. Aber
ja, der braune Hulk ist Tino Chrupalla.
Also grün-rot, stimmt. Braun, nein, es gibt keinen braunen Hulk.
Es gibt aber noch so weiß oder so.
Nee, das war bei Sonic.
Ach, bei Sonic.
Ja. Blau.
Genau, es gibt einen blauen Hulk noch, es gibt einen lila Hulk noch und einen orangefarbenen Hulk.
Aha.
Also Marvel ist da sehr farbenfroh mittlerweile unterwegs. Ganz am Anfang in Ausgabe 1, da war der Hulk noch grau. Also auch der Original-Hulk, der war nicht immer grün.
Hatten die kein Geld für farbigen Comic?
Ich weiß nicht genau, warum das war, aber es war auf jeden Fall grau. Und interessanterweise ist auch Thaddeus Ross, also der amerikanische Präsident aus dem aktuellen Film, der ja quasi am Anfang noch ein Militärgeneral war, der Jagd auf den Hulk gemacht hat, der ist auch schon seit Ausgabe 1 mit dabei. Also es war 1962 und seitdem sind die quasi auch Gegner sozusagen. Mhm. Im neuen Film ist es ja jetzt so ein bisschen so eine ambivalente Rolle, ne? Er hat sich quasi auf die Seite der guten und auch der guten politischen Ideen gestellt und wird dann als roter Hulk nur missbraucht. Aber ja, war von Anfang an mit dabei.
Aber auch realistisch auf jeden Fall, dass der amerikanische Präsident so ein 100-Jähriger ist.
Ach so, ja.
Nein,
ja,
ich meine wegen in echt.
Ach so, ja. Okay.
Genau, also das bringt den Film schon mal in Richtung Delfin.
Ja, ganz stark.
Der Rote Hulk, den gibt's aber erst, also Thaddeus Ross ist der Rote Hulk. Und das gibt's in den Comics aber erst seit 2008. Und es wurde da quasi in dieser Reihe, in dieser Comic-Reihe auch erstmal ein Geheimnis drum gemacht, wer der Rote Hulk ist. Also der Rote Hulk taucht auf und macht da alles kaputt und kämpft gegen den normalen Hulk. Und es wird dann erst am Ende aufgelöst, dass das Thaddeus Ross ist. Und hier war ja schon in den Trailern irgendwie völlig klar, ne, dass das irgendwie jetzt Harrison Fords Rolle sein wird.
Man hat im Film die ganze Zeit so drauf gewartet, wann das jetzt endlich tut.
Ja, und er hat auch relativ wenig Screentime, ne? Dafür, dass das irgendwie so das große Highlight ist. Ja. Ich weiß nicht, wie lange geht das? 3-4 Minuten oder so? Mhm. Anyway, am Anfang ist er noch böse, am Ende wird er Mitglied der Avengers, zumindest in den Comics. Und was jetzt mit dem Red Hulk im Marvel Cinematic Universe passiert, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber zumindest geht da im Film auch erstmal alles ganz gut aus. Die Frage ist jetzt natürlich, warum ist der Red Hulk eigentlich rot? Also das normale Ding beim Hulk ist ja das Fachwort Gammastrahlung, ja, was Marvel da auch schon von Anfang an gedroppt hat. Und das ist natürlich cool, weil 1962, erste Ausgabe, da warst du natürlich wissenschaftlich jetzt auch noch nicht so bewandert und da musstest du schon wirklich dich gut auskennen, um das alles irgendwie zu verstehen. Oder zumindest liegt es da nahe, dass du erstmal so einen Begriff nimmst und weißt, das kann jetzt nicht jede Leserin und jeder Leser sofort nachvollziehen. Ne? Du packst erstmal Gammastrahlung rein, das klingt cool. Und deswegen haben wir da irgendwie so ein grünes Monster, was alles kaputt haut. So, und beim Roten Hulk ist es jetzt aber so, dass zu der Gammastrahlung noch kosmische Strahlung mit dazukommt. Oh, ja, also auch das,
die
was
ja theoretisch auch Gammastrahlung sein könnte.
Genau, aber kosmische Strahlung erstmal als Teilchenstrahlung gedacht, genau. Gammastrahlung gibt es auch im Weltall, aber ist dann so ein bisschen separiert behandelt. Kosmische Strahlung ist das, was den Fantastic Four ihre Kräfte gegeben hat und halt irgendwie dann auch benutzt wurde, um zu sagen, okay, wir erklären jetzt den roten Hulk hier damit, weil Gammastrahlung alleine reicht anscheinend nicht aus. Damit die Sachen rot werden, muss dann noch ein bisschen Teilchenstrahlung aus dem All mit dazukommen. Und ich habe jetzt erstmal geguckt, weil im Film wird das mit dieser kosmischen Strahlung natürlich nicht erwähnt. Ne? Da geht es erstmal nur um Gammastrahlung und das wird da so gemacht. Bei Bruce Banner, bei dem grünen Hulk, ist es ja so, dass er in einem Laborexperiment dieser Gammastrahlung ausgesetzt wird. Dann wird da seine Genetik verändert und dann verwandelt er sich halt immer in den Hulk. Beim roten Hulk wird es im Film jetzt so erklärt, dass er quasi dreimal am Tag eine Tablette nimmt. Das ist auch so geil. Wie so ein medizinischer Ratschlag. Er nimmt dreimal am Tag eine Tablette und denkt, es seien Herzmedikamente. In Wahrheit ist es aber ein böser Plot von einem anderen, noch krasseren, fieseren Bösewichten aus dem Film, der quasi den amerikanischen Präsidenten in den roten Hulk verwandelt, ohne dass der das beeinflussen kann, ohne dass er es möchte. Und er hat dem amerikanischen Präsidenten also quasi diese Herzmedikamente, diese Fake-Herzmedikamente angedreht. Die nimmt er dreimal am Tag. Und in diesen Herzmedikamenten soll etwas drin sein, was diese Gammastrahlung erzeugt. Und diese Gammastrahlung macht dann eben, dass der rote Hulk am Ende rauskommen kann. So, und jetzt waren wir ein bisschen spitzfindig gestern und deswegen hat Henry vorhin gesagt, dass ich Adlerauge bin oder in diesem Falle vielleicht besser Falcon-Auge. Denn ich habe schon beim Gucken irgendwie eine kurze Sequenz gesehen. Es sind nur ein paar Frames.
Das ist eine halbe Sekunde.
Ja, aber da ist so ein Notizzettel und da steht drauf, was in diesen Tabletten drin sein soll. Und zwar wird da Thorium genannt. Thorium, radioaktives Isotop, was genutzt wird, um tatsächlich in Kernkraftwerken Uran herzustellen. Also es wird da als Primärenergieträger benutzt. Also in Kernkraftwerken nutzt man Thorium, um da Energie draus zu machen. Und jetzt haben die aber bei Marvel wieder was gedacht. Ne? Die sagen, okay, wir droppen Gammastrahlung in den Comics, weil die Leute kriegen sich mit. Dann packen die da irgendein Thorium-Isotop auf einen Notizzettel. Und der Zerfall sieht aber so aus, dass Thorium-233 zerfällt zu Thorium-233, was halt null Sinn ergibt, weil kein Zerfall stattfindet. Mhm. Wenn du keinen Zerfall hast, hast du auch keine Gammastrahlung. Das heißt, der Wissenschaftler, der sich das ausgedacht hat, hat entweder das Prinzip super dumm gemacht oder
ich glaube, er hat darauf gewartet, dass du ins Kino gehst und diese Notiz findest.
Ja, auf jeden Fall haben Henry und ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das jetzt trotzdem sein könnte. Also nehmen wir mal an, wir haben da jetzt quasi so ein radioaktives Isotop drinne, was zerfällt, dann wäre es schon möglich, dass man auch in Tablettenform quasi Gammastrahlung sich zuführt.
Ja, also, ja, ja. Also das ist ja das Ding, weswegen man nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl keine Pilze mehr gegessen hat. Mhm. Also du kannst über die Nahrung radioaktives Zeug aufnehmen.
Aber zerfällt Thorium mit Gamma-Zerfall? Also ist ein Gamma-Zerfall?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube schon, warte mal. Alpha und Gamma.
Aha.
Okay.
Sehr gut.
Also Gamma ist ja bei den meisten Zerfällen sowieso so als Nebenprodukt mit dabei. Deswegen, ja, Alpha und Gamma.
Vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz einordnen. Wir haben ja kosmische Strahlung gesagt, ist Teilchenstrahlung. Mhm. Ja, also es sind wirklich Teilchen. So, genau, so Atomkerne und
Elektronen, genau. Protonen, alles, was irgendwie geladen ist und schnell unterwegs ist, ist die kosmische Strahlung. Mhm. Und Gammastrahlung ist sozusagen ein
schnelles Licht. Oder hochfrequentes Licht.
Genau. Vergleichbar mit der Röntgenstrahlung, also Unterschied zur Röntgenstrahlung ist die Entstehung. Ja, Röntgen entstehen durch Abbremsen von Elektronen und Gammastrahlung entsteht eben beim Zerfall von Atomkern.
Ja, ist aber eine elektromagnetische Welle und hat damit auch keine Masse im Unterschied zur Teilchenstrahlung. So, also man könnte jetzt quasi sagen, okay, wir haben so ein radioaktives Element, das zerfällt. Dabei wird immer ein bisschen Gammastrahlung freigesetzt. Also man könnte das in eine Tablette packen. Die Frage ist, wäre es sinnvoll, dreimal am Tag eine Tablette zu nehmen, wo Gammastrahlung entsteht? Also die kurze Antwort ist nein.
Aber da wir heute ja unseren Erklärtag haben mit vielen Details.
Fun Fact dazu, es gibt tatsächlich, also es wurde Thorium eine Zeit lang als Kontrastmittel benutzt für Röntgenaufnahmen. Und zwar zwischen 1930 und 1950. Also da hast du den Leuten das quasi als Kontrastmittel gespritzt. Dann wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. Das war eine Thoriumdioxidlösung. Das war kein reines Thorium, sondern quasi ein chemischer Verbund. Und das Problem ist aber, dass das dann, wenn das einmal im Körper war, für immer in dem Körper der Leute drin geblieben ist und quasi eine lebenslange Exposition mit Thorium verursacht hat. Und das kann dazu führen, dass das Krebsrisiko erhöht ist. Also man hat dann festgestellt, dass es erhöhte Wahrscheinlichkeit von Lungentumoren gegeben hat, auch von Pankreaskrebs, aber auch so Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Haarausfall, und das möchte nun wirklich keiner haben. Mm-mm. Und was im schlimmsten Fall passieren kann, habe ich nachgelesen, steht hier, das ist der Tod.
Na dann.
Also um es kurz zu machen, selbst wenn wir das jetzt nur in kleinen Dosen haben, weil die Idee dahinter ist ja, der nimmt dreimal am Tag die Tabletten, und damit das so einen Red-Hulk-Effekt hat, muss der Effekt der Gammastrahlung natürlich hoch sein. Hoher Effekt von Gammastrahlung heißt aber natürlich hohes Gesundheitsrisiko. Und dann hat er also keinen Stress mehr mit seinem Herzen, sondern er hat Stress mit seinem gesamten biologischen System, wenn er die ganze Zeit Thorium frisst. Wisst ihr, was ich noch sehr kurios finde?
Was denn?
Wenn man durch Gammastrahlung, also wenn man von Gammastrahlung verstrahlt wird, ne, und dann Krebs bekommt, wisst ihr, wie man den Krebs behandelt? Mit Gammastrahlung.
Nee.
Ja, doch. Bei der Strahlentherapie.
Ist doch
ein weirder Fact, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Du nimmst das eine, um das damit wieder gut zu machen.
Ja.
Und dann habe ich nochmal geguckt, wie ist das denn mit den Effekten, die wir jetzt vom Roten Hulk sehen, ja? Also beim Roten Hulk ist es so, das sehen wir auch in den Filmen, dass der immer so kleine Feuerstellen hat. Also offensichtlich ist der Rote Hulk heiß. Heißer Typ sozusagen.
Hot Hulk.
Ja, Hot Hulk. Genau. Der Hot Hulk. Und das wird auch in den Comics so beschrieben. Also während der echte Hulk durch Wut quasi immer stärker wird, ist es beim Roten Hulk so, dass er durch Wut immer mehr Hitze abgibt. Und im schlimmsten Fall, also er hat auch keinen Mechanismus, um diese Hitze wieder loszuwerden. Das heißt, im schlimmsten Fall kann der Rote Hulk explodieren.
Oh, wow.
Ja.
Das heißt, du musst ihn einfach nur sauer genug machen, dann bist du ihn los.
Habe ich mir auch gedacht, ja. Wahrscheinlich wollte Falcon ihn dann schützen, weil er stirbt ja offensichtlich nicht im Film, der Rote Hulk. Vielleicht wollte Falcon ihn also nicht töten, sondern nur wieder besänftigen oder so. Aber er hätte ihn eigentlich einfach nur richtig, richtig, richtig sauer machen müssen. Vielleicht mit den Bundestagswahlergebnissen oder so. Und dann wäre der Rote Hulk von selbst explodiert. Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt. Das ist jetzt vielleicht auch kein großes Geheimnis, aber wenn man wütend ist, steigt tatsächlich die Körpertemperatur. Und ich habe euch dafür mal ein kleines Bild mitgebracht. Guckt euch das doch mal an. Hier gibt es eine Untersuchung mit einer Wärmebildkamera. Und da hat jemand quasi verschiedene Emotionen durchlebt und hat dann immer ein Foto mit einer Wärmebildkamera von sich gemacht. Und beschreibt mal kurz, was ihr seht. Also bei welchen Emotionen sieht man was?
Das sind sozusagen die Gesichter und oben drüber sind quasi die Infrarotprofile von diesen Fotos. Und alle sind, also fast alle Emotionen sind gleich, so im grünen und gelben Bereich, außer Wut. Das ist richtig rot.
Ja, das heißt, alle anderen sind der normale Hulk, obwohl der auch schon wütend ist, ne?
Ja.
Das ist alles grün. Aber das Bild, wo hier die Person wütend war, da ist das Gesicht knallrot. Mhm. Und ja, das haben wir ja alle schon mal irgendwie erlebt, ne? Das ist auch irgendwie klar. Diese Leute, die richtig in Rage sind, die kriegen ja auch so eine knallrote Birne. Das liegt daran, dass, wenn man wütend ist, so Stresshormone ausgestoßen werden, Adrenalin und Cortisol. Und dadurch hast du halt verschiedene Körperreaktionen. Du hast eine erhöhte Herzfrequenz, du hast so eine Gefäßverengung, du hast eine erhöhte Stoffwechselrate, weil der Körper jetzt quasi, ja, darauf vorbereitet sein möchte, dass gleich irgendeine Aktion passiert. Und das führt dann auch zu Muskelverspannungen. Und all das trägt eben dazu bei, dass du vor allen Dingen im Gesicht so eine rote Farbe bekommst durch, ja, eine erhöhte Durchblutung. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal jetzt sehr plausibel, dass man sagt, okay, jemand, der wütend ist, der wird eben nicht grün wie der normale Hulk, sondern der kriegt eben so eine rote Farbe. Aber dass man jetzt wirklich so exorbitant die Körpertemperatur erhöht, das ist dann natürlich irgendwie übertrieben und das haut dann hin. Und man hat auch, soweit ich das nachlesen konnte, noch keinen Menschen gefunden, der aufgrund von Wut explodiert ist.
Manchmal sehen die so aus.
manchmal.
Als würden die es gleich machen.
Ist doch über alles steht Kopf. Da explodiert er
ja,
doch auch.
Stimmt,
mit,
ja.
Und
ja, stimmt,
mit so einer kleinen Flamme am Kopf.
Ja. Ja, und dann habe ich noch einen Funfact gefunden. Und zwar wird in den Comics erwähnt, dass der rote Hulk gelbes Blut hat. Und zwar auch in seiner menschlichen Form. Und dann kann man schon mal sagen, ja, also Blutplasma ist auf jeden Fall gelb. Das heißt, vielleicht hat der rote Hulk dann nur Blutplasma und ist deswegen so schlecht drauf, weil ihm irgendwie
weil ihm das Hämoglobin einfach
ja,
fehlt.
Weil ihm der Sauerstoff irgendwie ausgeht durch das fehlende Hämoglobin, genau. Aber was ich eigentlich viel schöner finde, ist, dass das Blut von Seegurken auch gelb ist. Da habe ich mir gedacht, okay.
Das ist so random, aber
und
ja.
Das Coole ist, es gibt eben auch so Seegurken, die so ein bisschen so eine rötliche Erscheinung haben. Also das heißt, das ist jetzt nicht falsch, wenn man sagt, der rote Hulk ist einfach eine übertrieben große, sehr, sehr, sehr wütende Seegurke.
Tablettenabhängig. Ja. Eine tablettenabhängige Seegurke.
So, ich bin sehr gespannt auf euer Fazit und vor allem darauf, ob wir jetzt endlich mal eins von den neuen Tieren benutzen, die wir seit letzter Folge haben.
Oh ja.
Also, Thermodynamik haben wir festgestellt, ist Captain Americas Schild nicht so gut, aerodynamisch schon. Ja, Jetpack, geil, aber geht
nicht.
Noch nicht geil genug. Und die Seegurke, eigentlich gut.
Die Seegurke. Wirklich. Wir haben über viel gesprochen, aber das ist wieder das, was hängen bleibt.
Siehst du das, was hängen bleibt?
Ja.
Genau.
Ja.
Einfach was Dummes zum Schluss sagen und das bleibt hängen.
Aber ich würde sagen, es muss irgendwas Mittelmäßiges sein.
Ja.
Genauso wie der Film war.
Ja,
oder?
Genau. Also ich wäre sozusagen schlecht mit Hang zur Mitte.
Also wir haben es ja jetzt, guck mal, wir haben es ja jetzt optisch vor. Ich habe es extra nochmal aufgemacht.
Ja,
ich habe extra mal alle Tiere auf.
Gott sei Dank sitzen wir in einem Raum.
Ja.
Also wir gucken jetzt hier auf Jack Pops Rechner.
Ja.
Und ich sehe die Kuh in der Mitte. Gott sei Dank, sie ist noch da, wo ich sie erwartet habe.
Ja, und wir gehen wahrscheinlich ein Stück tiefer,
genau,
oder?
Und ich würde ein Stück tiefer gehen zum Kaninchen.
Ja, das
Kaninchenkauz,
finde ich
ja
auch. Weil ein paar Sachen hauen ja wirklich hin.
Ja,
und
das ist ja so ein bisschen, es gibt die Technik, aber nicht ganz so gut. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie totaler Quatsch ist. Jetzt beim Jetpack zum Beispiel. Und damit verleihen wir Captain America Teil 4 Brave New World ganz offiziell den Wissen hinter den Kulissen Kaninchenkauz zum allerersten Mal in der Historie unseres Podcasts.
Herzlichen Glückwunsch, Captain America.
Ja, Glückwunsch, hat er verdient.
Kommen wir zu unserer kleinen Community-Rubrik. Henry hat eine wichtige Mitteilung für euch.
Ja. Ich war nämlich in der letzten Folge nicht ganz exakt. Darauf hat mich mein lieber Kollege Christopher Schneider, seines Zeichens Mathematiker, aufmerksam gemacht. Und zwar haben wir das letzte Mal geredet über diese Zikaden, die nur alle Primzahljahre rauskommen.
Ja.
Und das war nicht ganz exakt von mir. Also sie kommen alle 13 oder 17 Jahre zum Vorschein. Und der Grund dafür ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie da auf Fressfeinde treffen, sehr gering ist. Weil die Fressfeinde, die haben einen anderen Zyklus. Die kommen alle 2, 4, 5 oder 6 Jahre. Und sozusagen, dass die beiden sich treffen, das ist frühestens beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen dieser beiden Zahlen. Und weil Primzahlen halt natürlich selbst durch 1 teilbar sind, wäre das sozusagen bei einem Fressfeind, der alle 2 Jahre kommt, alle 34 Jahre.
Mhm.
Und wenn du halt bei, wenn der Fressfeind alle 5 Jahre nur kommt, sind es schon 85 Jahre, die sozusagen keine Überschneidung haben, mindestens.
Ich bleibe trotzdem dabei, das ist so ein ausgeklügeltes System einfach.
Ja, ist geil. Es ist nach wie vor geil, aber leider nicht exakt.
Ja, der drohende Tod zwingt dich zum Rechnen.
Ja.
So, kannst du auch gleich auf den Unterricht anwenden.
Das stimmt.
Also, falls auch ihr einen Fehler in unserem wissenschaftlichen Part bemerkt oder uns auch sonst gerne eine nette Nachricht schreiben wollt, mit vielleicht auch Themenvorschlägen, macht das gerne. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse, die auch in den Shownotes verlinkt ist.
Ja, und worüber wir uns ganz besonders freuen, ist, wenn ihr diesen Podcast freundlichst bewertet mit 5 Sternen, die nicht nur General Thaddeus Rosses Anzug schmücken, sondern hoffentlich bald auch eure Spotify- oder Apple-Podcast-Bewertung. Also lasst uns gerne 5 Sterne da, damit wir hier nicht zum roten Hulk werden. Danke.
Ehe euch verseht, sind wir alle explodiert.
Oh, das wäre schade.
Hoffentlich nicht.
Nee.
Gut, dann danke und wir gehen dann mal. Also
ja,
bis morgen.
Bis morgen. Ne?
Wir sehen uns morgen wieder und euch sehen wir wahrscheinlich in 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.